Herr Kardinal, das letzte Mal, dass Österreich weltkirchlich in Rom Erwähnung fand, war die Predigt am Gründonnerstag 2012, in der Papst Benedikt XVI. Bezüglich der Pfarrerinitiative seine Sorge äußerte. Darum ist es ja jetzt etwas ruhiger geworden. Was für eine Kirche präsentiert sich nun zum Ad Limina-Besuch, 2 Jahre später?
Die Tatsache, dass im Moment keine medieninteressanten Aufregungen über die Kirche in Österreich vorhanden sind, ist weder ein Zeichen, dass es der Kirche schlecht geht, noch ein Beweis dafür, dass es ihr gut geht. Die Medienberichterstattung über die Kirche und das reale Leben der Kirche sind ja wirklich zwei zum Teil sehr unterschiedliche Dinge. Ich habe das sehr deutlich erlebt bei der ganzen Frage der Pfarrerinitiative. Die weltweite Wahrnehmung der Kirche Österreichs kannte nur ein Thema, sozusagen ein Alleinstellungsmerkmal, das war der Aufruf zum Ungehorsam. Und wo immer ich Bischöfe aus der Weltkirche getroffen habe, immer war gleich ihr Armen, wie schrecklich in Österreich. Ich dann sagen musste, dass von den Priestern, die wirklich diesen Aufruf gemacht haben, dass nur ein ganz kleiner Prozentsatz, fast im Promillebereich der Priester ist, war die Überraschung groß. Aber da sieht man den Unterschied zwischen dem, was medial transportiert wird, und dem, was die Realität der Kirche ist. Geht es der Kirche in Österreich gut oder schlecht? Sie ist in einem ganz großen Veränderungsprozess. Sie wandelt sich ganz deutlich von einer Volkskirche zu einer Entscheidungskirche. Es hat sich insgesamt die Struktur der Kirche, aber vor allem das Leben der Kirche in den letzten 60 Jahren radikal verändert. Die Pfarrgemeinde ist eine kleine Schar geworden.
Was Rom ganz aktuell von der Weltkirche möchte, ist die Beantwortung der Fragebögen. Einige österreichische Bischöfe haben sich ja bereits geäußert. So hat Bischof Elbs von der Notwendigkeit der Barmherzigkeit gesprochen zum Beispiel. In allen deutschsprachigen Bistümern zeigt sich eine große Diskrepanz zwischen Lehre und gelebtem Glauben. Können Sie schon Ihre Auswertung der Fragebögen anbieten?
Wir können natürlich die Auswertung nicht in so kurzer Zeit machen. Es sind, wenn ich recht gehört habe, 30.000 Antworten gekommen in Österreich. Das ist enorm, das ist ein sehr gutes Zeichen. Es ist großes Interesse da. Aber eine ernsthafte Auswertung braucht natürlich mehr Zeit, als wir im Moment zur Verfügung haben. Das Wichtige daran im Moment ist, dass so viele Menschen sich daran beteiligen und dass ein so intensives Interesse an dem Thema ist.
Aber wenn wir vermuten dürfen, die Tendenz wird ja ähnlich sein zwischen Vermittlung des Glaubens und der Praxis.
Ich würde so sagen, mal sehr versuchsweise, die Wünsche, die Hoffnungen, die Sehnsüchte stimmen sehr viel mehr mit dem überein, was die Bibel und die Kirche über Ehe und Familie sagen. Das bleibt für sehr viele Menschen das große Wunschbild. Eine gelungene Beziehung, eine gelungene Familie, eine Generationengemeinschaft im Familienverband. Die Realität entspricht dem sehr oft nicht. Und die Brücke zwischen dem, was erhofft wird, und dem, was gelingt, ist natürlich die große Herausforderung, vor der wir alle stehen. Und die ganz spannende Frage, die nicht erst Papst Franziskus stellt, die natürlich schon das Evangelium stellt, aber er erinnert sehr entschieden daran, ist Wahrheit und Barmherzigkeit zusammenzubringen. Die Barmherzigkeit mit Gottes und der Menschen, mit dem, was nur sehr teilweise gelingt oder auch nicht gelingt oder ausdrücklich misslingt, und dem, was erhofft, aber auch erwartet wird und was auch Weisung und Wegweisung Gottes ist für den Menschen, das zusammenzubringen, das ist eine ganz schwierige Aufgabe. Und die ist absolut nicht neu. Ein österreichischer Bundeskanzler hat den berühmten Satz gesagt, lernen Sie Geschichte. Ich denke mir immer, wir vergessen, wie wenig selbstverständlich die Ehe früher war. Wir tun so, als wäre das heutige nicht verheiratete Zusammenleben von Menschen, was weitgehend eine Selbstverständlichkeit für die jüngere Generation und nicht nur für diese geworden ist, als wäre das etwas absolut Neues in der Geschichte der Menschheit. Also ich denke, wir sollen die Schwierigkeiten von heute absolut ernst nehmen, aber auch nicht überdramatisieren.
Ein weiteres Thema, das Österreich sehr betrifft, ist vom Papst ebenfalls deutlich angesprochen worden. In seinem Gespräch mit den Ordensoberen hat er im November davon gesprochen, dass die Regelung der Verhältnisse zwischen Bistümern und Ordensgemeinschaften nicht up-to-date sei. Und das kennzeichnet Österreich ja mit seinen Klöstern und Stiften sehr. Ihr Bistum hat ja ebenfalls viele Pfarrer aus Klöstern und Orden.
45%.
45% und österreichweit ist es ähnlich. Muss auch Österreich nachjustieren oder kann Österreich vielleicht sogar anderen ein Vorbild sein?
Wir haben, glaube ich, ein sehr gutes Miteinander der Orden und der Diözesen, ein jahrhundertelang eingespieltes, das aber jetzt auch in Bewegung kommt durch die Reformschritte, die in unseren Diözesen notwendig sind, Pfarrreorganisationen, neue Pfarrstrukturen. Die Ordensgemeinschaften, die bei uns sehr viele Pfarren haben, müssen sich neu die Frage stellen, was ist eigentlich unsere Ordensberufung, was ist unser Ordenscharisma, wohin sollen wir zum Beispiel als Salesianer oder als Redemptoristen, als Benediktiner oder Zisterzienser, alle haben wir Pfarren, aber ist das unsere ursprüngliche Berufung, ist bei manchen Orden nicht das Missionarische, das ganz wesentlich zu ihrer Berufung kommt, ein wenig ins Hintertreffen geraten durch die starke Einbindung in die Pfarren. Das sind Fragen, die die Orden sich zurzeit selber stellen, Fragen, zu denen wir sie auch ermutigen, auch wenn natürlich der Bischof froh ist, wenn möglichst viele Ordensleute Pfarren betreuen. Aber grundsätzlich würde ich sagen, dass Verhältnis der Orden und der Diözesen ist in unserem Land ausgesprochen positiv und gut. Und insofern, glaube ich, kann man auch sagen, ein bisschen vorbildlich für die Weltkirche.
Sie haben die Veränderungen angesprochen. Ihr eigenes Bistum geht ja einen klar strukturierten Weg mit dem diözesanen Entwicklungsprozess, nicht ganz ohne Verzögerungen, hin zu Zusammenlegungen, zu Großpfarreien und so weiter. Es soll gemeinsame Leitungen mit Laien und Priestern geben. Gibt es da schon Erfahrungen, die Sie der Weltkirche mitteilen können?
Eines ist sicher, Reformen sind notwendig, weil wir Strukturen haben, die zum Teil auf die Zeit Josef II., also spätes 18. Jahrhundert zurückgehen, die stark geprägt sind von der Vermehrung der Pfarren im 19. Jahrhundert und in der Nachkriegszeit des 20. Jahrhunderts. Das entspricht vielfach einfach nicht mehr der Realität der schwindenden Katholikenzahl, aber auch der veränderten Lebensgewohnheiten. Menschen gehen nicht automatisch in ihre Ortspfarre. Wir stellen fest, dass sehr viele der engagierten Mitglieder der Pfarren gar nicht in der Pfarre leben, in der sie engagiert sind. Es sind für viele Menschen zunehmend die Pfarren ihre Wahlpfarren. Und das zeigt, dass das Thema Gemeinschaft einen Vorrang hat vor der Frage der territorialen Zugehörigkeit. Das wird noch durch die Demografie in den kommenden Jahren sich sehr verstärken. Andererseits aber auch eine neue Form von Gemeindebildung zeigt sich, dass Menschen sich dort einfinden, wo sie lebendige Glaubensgemeinschaft erleben und nicht unbedingt dort, wo sie territorial hingehören. dieser ganze Umbauprozess, der steht für uns sehr am Anfang, aber ich glaube, wir gehen ihn beherzt an. Nur sagen wir, angesichts der sehr vielfältigen, bunten Struktur unserer Erzdiözese Wien, dass wir das nicht nach Rasterplan machen werden. Wir werden nicht einfach ein vorgefasstes Konzept über die ganze Diözese drüberlegen und sagen, so muss es jetzt sein, sondern wir versuchen mit Pilotprojekten, mit sehr unterschiedlichen lokalen Versuchen, neue Wege, durchaus ganz ehrlich, weil wir einfach nicht die Kräfte haben, alle diese Pfarren zu halten, aber gleichzeitig auch, weil wir darin eine missionarische Chance sehen, dass Katholiken mehr zusammenarbeiten und dass die Vielfalt des Lebens der Kirche nicht unbedingt nur in der Pfarrstruktur sein muss, sondern wir nennen das Orte kirchlichen Lebens. Wir sind auf dem Weg und ich glaube, es ist ein notwendiger, aber auch ein sehr spannender Weg.
Ist das die große Baustelle in der Kirche Österreich oder gibt es noch andere Orte oder Themen, wo Ihnen der Schuh drückt?
Es ist zu unterscheiden, dort, wo der Schuh drückt und dort, wo der Schuh drücken sollte. Ja, das sind zum Beispiel eben diese Strukturfragen unserer Pfarren, unserer Pfarrorganisation. Ob das wirklich der Schuh ist, der uns am meisten drücken sollte, ist die Frage. Ich glaube, die große Frage ist, wie können Menschen ihre Sehnsucht nach Sinn, nach geistiger Beheimatung, nach Orientierung wieder neu im Evangelium finden, in Christus finden. Wenn wir uns nur mit unseren Strukturen beschäftigen, dann machen wir das, was Papst Franziskus sehr stark kritisiert hat, den Narzissmus der Kirche, die Selbstbeschäftigung. Die entscheidende Frage ist, ob es uns im Herzen brennt, die Menschen, die auf der Suche sind, aufzuspüren und mit ihnen einen Weg zu Christus zu finden. Wenn ich das ganz nüchtern betrachte, von der Gesamtbevölkerung Wiens, von 1,8 Millionen Menschen in dieser Stadt, machen etwa 2%, vielleicht 3% Gebrauch vom Sonntagsgottesdienst. Die Katholiken sind nur mehr etwa 40%, sogar etwas weniger in dieser Stadt. Wo spielt sich das Leben der anderen ab? Was bewegt ihre Herzen? Was sind ihre Hoffnungen, ihre Sorgen, ihre Ängste? Berührt uns das als Pfarrgemeinden, als christliche Gemeinden? Sind wir hinter unseren Mauern gut und gemütlich beisammen im Pfarrcafé und auch im Gottesdienst? Oder brennt uns die Frage, wissen diese Menschen von Christus? Das ist der Schuh, der uns drücken müsste.
Eine Frage zu Kirche und Gesellschaft. Von außen gesehen scheint es da ja etwas ungemütlicher zu werden. Eine Partei, die FPÖ, macht mit Liebe deinen Nächsten Werbung und meint damit aber nur Österreicher. Sie selber haben sich in der Frage nach der Aufnahme von Flüchtlingen sehr stark gemacht, auch gegen die Politik, und gesagt, dass sich daran entscheide, ob wir noch eine solidarische Gemeinschaft sein wollen. Es gibt die Sonntagsinitiative, aber auch die Initiative gegen Kirchenprivilegien. Das heißt, die angestammte Rolle der Kirche in der Gesellschaft steht in Frage.
Auch hier kann ich wieder nur sagen, lernen Sie Geschichte. Das sage ich nicht zu Ihnen, sondern zu uns allen. Ja. Schauen wir ein wenig in die Geschichte. Wir hatten ganz schwierige Situationen, trotz katholischem Kaiserhaus und quasi Staatsreligion des Katholizismus. Ich habe den Eindruck, dass wir heute im Verhältnis Staat und Kirche in diesem Land ein sehr ausgewogenes, kooperatives Verhältnis haben, in dem es natürlich Konfliktstoffe gibt, in dem es eine große Wunde gibt, wie Kardinal König das immer genannt hat, das ist das Thema Abtreibung, das ist das Thema Lebensschutz, der Gott sei Dank bei uns am Ende des Lebens im Unterschied zu anderen europäischen Ländern noch gut hält. Da ist wirklich ein Konsens der politischen Parteien, dass die Euthanasie nicht der Weg Österreichs sein darf. Noch hält dieser Konsens.
Aber mit dem Volksbegehren gegen Kirchenprivilegien hat es doch in der Vergangenheit starken Gegenwind gegeben.
Das Volksbegehren gegen Kirchenprivilegien ist das Volksbegehren, das am wenigsten Stimmen von allen Volksbegehren in Österreich hatte. Das spricht doch auch dafür, dass viele Menschen in diesem Land, obwohl sie keine Kirchgeher sind, ein harmonisches Verhältnis zwischen Staat und Kirche sich wünschen.
Ein anderes Beispiel ist der Einsatz für den Sonntag. Hat hier die Kirche noch eine Stimme?
Die Allianz für den Sonntag ist eine der bestfunktionierenden gesellschaftsübergreifenden Allianzen, die es gibt und wahrscheinlich auch europaweit ein ziemlich vorbildliches Miteinander, dass die Gewerkschaften große Teile des Gewerbes, sogar Teile der Industrie und die Religionsgemeinschaften, die Kirchen, hier seit Jahren miteinander eine operative Allianz haben, die es bisher geschafft hat, den arbeitsfreien Sonntag wirklich zu verteidigen. Das ist schon beachtlich.
Blicken wir noch einmal nach Rom, wo das Wort Reform immer wieder genannt wird. Was erwartet sich Österreich von den Reformen Papst Franziskus?
Was sich Österreich davon erwartet, das weiß ich nicht. Ich kann von mir reden. Ich kann nicht einmal von der Kirche in Österreich reden, die ein sehr breit aufgestelltes, buntes Puzzle von vielen Gemeinschaften und Wirklichkeiten ist. Eines kann ich feststellen, und das stellen, glaube ich, die meisten von uns fest, es herrscht große Freude und Dankbarkeit über Papst Franziskus. Die Fiaker hier am Stephansplatz, die Kutscher, sagen zu mir, Herr Kardinal, Ihr Chef in Rom ist super. Ihr Chef in Rom ist super. Und das sagt sehr viel. Die Reformerwartungen, ja, kann ich nur sagen, lesen wir Evangelii Gaudium, das große Schreiben vom Papst Franziskus, seht die Menschen zuerst mit den Augen Christi. Nicht um die Wahrheit beiseite zu schieben, sondern um zuerst einmal zu sagen, das, was Gott zu der Vater zu Jesus bei der Taufe gesagt hat, dieser ist mein geliebter Sohn, dass Gott zu jedem Menschen zuerst einmal sagt, du bist mein geliebtes Kind. Und nicht zuerst einmal fragen, was ist alles in deinem Leben nicht in Ordnung. Diese Botschaft kommt einfach so stark rüber durch Papst Franziskus. Und es ist kein Zufall, dass so viele Menschen, die der Kirche gegenüber sehr reserviert sind, spüren, dass das meint das Evangelium. Es beeindruckt mich, dass Menschen Glaubwürdigkeit spüren. Kann man schimpfen über unsere Gesellschaft, so viel man will. Glaubwürdigkeit kommt durch.
Herr Kardinal, herzlichen Dank.